schon erwähnt am ersten Abend, was wir Unterbewusstes nennen, das sind alle Formen, Geformtheiten, und zwar meistens spezielle Geformtheiten, wo eigentlich das Verstehen fehlt. Meistens im Fühlen sind das Geformtheiten. Das Überbewusste aber ist formfrei, sind Fähigkeiten. Das ist der größte Unterschied. Und sind alle Funktionen, von die im Bewusstsein wirken. Das andere wirkt ja auch. Ja, aber das kann man... Kennen Sie diese, die Fischer und seine Frau?
Ja.
Na, also, die Insel gilt als das Unterbewusste. Womit ich nicht sagen will, dass der Fischer das Überbewusste ist, aber jedenfalls ist das so auch ein bisschen symbolisiert da. Wobei ich auf keine Deutung einlasse, weil Märchen wollen nicht gedeutet sein, werden, sondern erlebt. Ist das jetzt einigermaßen? Ja. Das psychologische Unterbewusste ist ja ziemlich bekannt. Und also es gibt da viele Schichten, die auch nach oben sehr viele Schichten gibt. Wir sind ja eben dabei, diese oberen Schichten des Überbewussten von oben nach unten zu schildern. Wir haben geschildert diesen Willen, ja, also diesen überbewussten Willen, das Grundlage des Nachahmens ist, was ja nicht bewusst geschieht. Aber wir sehen dass dieses Nachahmen. Das heißt, etwas, was im Überbewussten jetzt muss ich sorgfältig die Worte wählen, dass ich nicht sage Kraft oder Energie oder sowas, sondern also eine Fähigkeit ist, das wirkt dann sichtbar im Kind und nicht nur im Kind, im Nachahmen. Das Nachahmen kommt aus der Ureinheit, wo wir in unserem eigentlichen überbewussten Kern immer bleiben, auch während des irdischen Lebens. Das ist was, also nicht nur ich dachte wieder, dass es von mir kommt, diese Benennung der Stern. Es kommt nicht von mir, sondern ich habe es übernommen eigentlich. Der Stern, jeder Mensch hat einen Stern. Das ist die Lehre von Platon. Timaios heißt sein Werk. Ein jeder Mensch auf Erden hat einen Stern zugeordnet. Natürlich ist das nicht ein physischer Stern, also den man so sieht oder mit Teleskopen sieht, sondern eben ein geistiges Wesen. Stern wird, jetzt Steiner kennt diesen Ausdruck und spricht darüber in einem seiner Evangelienzyklen, wo es heißt, große menschliche Persönlichkeiten wurden regelmäßig Stern genannt. Zum Beispiel Zarathustra oder Zoroaster heißt der goldene Stern. Aster heißt Stern auf Halbgriechisch. Und ebenso andere. Und natürlich kommt die ganze Geschichte, also von meinerseits bin ich drauf gekommen, durch die Geschichte von dem Stern, der im Matthäus-Evangelium beschrieben ist, dass die drei Weisen gesehen, erblickt haben zur Geburt von Jesu. Und dann haben sie ihn noch einmal begegnet, diesen Stern. Und das war natürlich ein Stern, den nur die drei Weisen gesehen haben, sonst hätte ein jeder das gesehen, wenn es ein physischer Stern gewesen wäre. War er nicht. Und so habe ich dann diese Kinder, die in Kalifornien Indigo-Kinder genannt worden sind, habe ich Sternkinder genannt, und weil sie so individuell sind, dass man nicht sie mit einer Farbe bezeichnen kann. Stern ist individuell. Und diese Idee, dass ein jeder Mensch einen Stern hat, der sich nicht inkarniert, womit aber der irdische Mensch, also das Alltagsbewusstsein, geradezu durch die Aufmerksamkeit verbunden ist. Ja, diese Aufmerksamkeit, die hat ihre Grund, ihre Quelle, Wurzel nach oben. Kennen Sie das Bild? Also das ist in vielen Traditionen, Völkertraditionen zu finden. Der Mensch als ein Baum, der aber die Wurzel nach oben und den Laub, ja, also die Krone, nach unten hat. Und das ist tatsächlich das Bild, das da stimmt. Der Stern bleibt oben, und aus dem, das ist die Quelle unserer überbewussten Aufmerksamkeit. Und hier unten haben wir die Objekte durch die Aufmerksamkeit. So ungefähr ist das Menschenbild. Wobei dieser Weg von oben nach unten, der geht durch den empfangenden Willen, durch das erkennende Fühlen, durch das wortlose Denken, das haben wir berührt in der letzten Stunde, also da, wenn man das überhaupt Gedanken nennen kann, Gedankenkeim noch nicht einmal in der Sprache ist. Bei Steinern finden Sie diese Beschreibungen unter verschiedenen Namen, zum Beispiel lebendiges Denken. Das ist nicht ein sprühendes Denken, sondern das heißt noch nicht gedacht, noch nicht in die Vergangenheit eingetaucht, sondern im Werden oder im Prozess. Dasselbe kann man auch bei ihm finden als leibfreies Denken. Nun ist ja jedes Denken leibfrei. Nur beim Bewusstwerden fällt es dann sozusagen in das Hirn, und man kann dort das verfolgen. Oder es heißt auch reines Denken, das natürlich wieder bei Steiner total verschiedene Sachen bedeuten kann, auch stufenweise. Also erstmal rein von allen anderen Verunreinigungen, zum Beispiel von Wünschen, kein Wunschdenken, dann rein von Wahrnehmungselemente, also manchmal nennt er das abstrakte Denken rein, also sagen wir mathematisches Denken, was von Wahrnehmungselementen frei ist, dann und letztlich wird reines Denken genannt, das nicht einmal in Worten, nicht einmal in Begriffen geschieht, also so Begriff, 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 das ist wieder der Fußgänger, erinnern Sie sich, ja, sondern ein fließendes Denken, nicht kontinuierlich, also nicht von Begriff zu Begriff, sondern in einem kontinuierlichen Strom, Aufmerksamkeitsstrom, und das ist also die höchste Stufe, wo man reines Denken, wo er das reines Denken nennt. Also das sind natürlich berührt sich, und jetzt kommen wir zu der Sache, weil wir haben dort das Thema verlassen, wo die Frage aufgetaucht ist, woher weiß das Kind, was ein Wort bedeutet? Ja, das ist eine der, ich würde sagen, Schlüsselfragen im Erkennen nicht nur des Kindes, sondern überhaupt des menschlichen Wesens, weil man, ja, es gibt so eine Tradition, die geht zurück auf den heiligen Augustinus, der in seinen, wie sagt man, Confessiones, Bekenntnisse, ja, also das ist so ein autobiografisches Werk, größtenteils, beschreibt, dass seine Eltern ihn so unterrichtet haben, im Sprechen, sie zeigten auf einen Gegenstand und sagten den Namen. Das ist die größte Naivität, die es überhaupt geben kann. Und ich wundere mich auch, weil also sonst ist der Augustinus ein ungeheuer guter Denker und ganz besonders über Zeit, ja, und überhaupt. Aber das ist natürlich nicht stimmig, weil ich kann zum Beispiel so zeigen, sage Türe, oder ich zeige Violett, oder ich zeige wie Holz, ja, oder ich zeige, ja, es ist nicht ganz quadratisch, also es ist ein bisschen so anthroposophische Türe, wie heißt diese Figur? Irgendwie, ja. Aber ich zeige immer nur so. Ja? Also ich zeige glatt. Wer weiß das Kind, was ich zeige? Da sieht man, dass das auch nicht stimmt. Außerdem, die meisten Wörter sind nicht zeigbar. Verstehen Sie das? Also ein Und ist schwierig. Zeigen und ebenso, ein Ebenso ist schwierig zu zeigen. Und selbst ist auch schwierig zu zeigen. Also es ist schon, wenn man so statistisch nimmt, dann ungefähr 60% unserer Wörter sind nicht zeigbar. Ja, kann ich zeigen. Ja, dann woher weiß das Kind? Was heißt zum Beispiel Wissen? Ist auch nicht zeigbar. Ja, und das Kind versteht das ziemlich früh. Und hier ist die Lösung, dass offiziell oder akademisch kommt das durch zwei, drei französische Kinderpsychologen in Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie haben das folgendermaßen beschrieben. Das Kind lebt in einem gemeinsamen Leben, Bewusstseinsleben mit der Umgebung, mit der erwachsenen Umgebung. Anders gesagt, jetzt meine Worte, das Kind fühlt, was Mutter sagen will, bevor sie es sagt. Ja, fühlt. Ist nicht getrennt von dem Bewusstsein der Mutter oder des Vaters, der sprechenden Umgebung. Und durch dieses Fühlen unmittelbar, weiß es, was Mutter sagen will, also die Sprechintention. Dann hört es die Zeichen, die akustischen Zeichen, und kann sie dadurch identifizieren. Dadurch weiß das Kind, was heißt was, zum Beispiel. Auch nicht zeigbar. Oder auch nicht zeigbar. Kommt früh. Und das ist eigentlich fast in allen psycholinguistischen Büchern, ist diese Frage sorgfältig vermieden. Man findet sie nicht. Wie kommt das Kind? Und dazu noch Grammatik. Ja, das Kind weiß überhaupt nicht, dass so etwas Teuflisches existiert wie Grammatik. Ja. Es begegnet das in der Schule manchmal mit ziemlichem Widerwillen. Es gibt sehr seltene Kinder, die sind fasziniert von der Grammatik, aber das ist selten. Meistens sind sie nicht fasziniert. Und, aber sie sprechen grammatisch perfekt. Wie kommt das? Das ist auch eine Frage. Woher wissen Sie, was heißt Genitiv? Sie wissen nicht, dass es so heißt. Das ist jetzt dieses unmittelbare, die unmittelbare Verständigung ohne Zeichen wird von jedem Kleinkind praktiziert. Anders könnte es die Bedeutung der Wörter oder der grammatischen Formen nicht wissen, nicht erkennen. Und diese Form bleibt bei dieser neuen Kindergeneration meistens für viel später. Sie verschwindet eigentlich wieder am Wendepunkt. Erinnern Sie, dass dieser Wendepunkt ist sehr, hat eine vielfältige Wirkung auf das Leben. Größtenteils verschwindet diese Fähigkeit zu fühlen, was Mutter sagen will, mit dem ersten Ich-Wort. Ich, mein, mich, diese, also erste Person, Pronomina. Bei unseren neuartigen Kindern bleibt es viel, für viel später. Und bei Schwerautisten bleibt es, ich nehme an, lebenslang. So, man nennt das Gedankenlesen. Die lesen keine Gedanken. Die sprechen aus, was, bevor wir es als Gedanke haben, haben wir es im Fühlen, darüber haben wir gesprochen, und das nehmen sie wahr. Also da habe ich viele Erfahrungen selber gemacht, wie das geht. Die deutschsprachigen Autisten, die haben ein Wort dafür, sie nennen es leise Kommunikation. Die leise Kommunikation, nicht leise, ist stumm. So leise, dass es stumm ist. Also wir können ohne weiteres aussprechen, was ich denke oder was ich nicht sage. Meine ganz fast dramatische Erfahrung war vor vielleicht anderthalb Jahren in Rüttihubelbad. Das ist so ein anthroposophischer Ort, wo man alles Mögliche machen kann, also Vorträge oder Seminare, ist auch verbunden mit einem Behindertenheim. Und ich habe dort mehrmals schon kleine Seminare gemacht für Heilpädagogen. Und das vorletzte Mal hat eine Heilpädagogin mich gefragt, ob sie einen ihrer Betreuten mitbringen kann, eine Schwerautistin, die nicht spricht, so zwischen 50 und 60 alt. Und sie, ich dachte, ja, also wenn sie nicht stört, warum nicht, kam. Und weil sie anwesend war, aus Rücksicht auf sie, habe ich zweimal etwas nicht gesagt. Verstehen Sie? Na, das nützte nichts. Im Augenblick, wo ich das nicht gesagt habe, griff sie die Hand ihrer Betreuerin und mit gestütztem Schreiben hat sie haargenau aufs Papier gebracht, was ich nicht gesagt habe. Also meine Rücksicht war völlig daneben, überflüssig. Ja? Also sowas. Und später habe ich sie gefragt, ob sie versteht, was ich sage, so im Seminar. Antwort: Wenn meine Betreuerin ihre Aufmerksamkeit mir leiht, dann ja. Wenn sie das nicht tut, dann höre ich sie gar nicht. Also das stimmt nicht, dass sie nicht hört. Sie hört es nicht als Rede. Verstehen Sie, als ob wir eine Fremdsprache, wenn wir eine Fremdsprache hören. So. Also, naja, ich will jetzt über diese Dame nicht mehr sprechen, aber das war so, wie soll ich sagen, schlagend. Ja, das Sie konnte aufs Papier bringen, was ich nicht gesagt habe, was ich absichtlich nicht gesagt habe, weil sie am Bild. Also das ist heute mehr verbreitet als, sagen wir, 20 Jahre früher, 25 Jahre früher. Es kommt immer mehr so. Also ganz besonders bei Kindern, die ihre Autoperzeption nicht so stramm haben als wir. Dieses Mich-Fühlen ist zugleich das Trennen von der Umgebung, auch von dem Bewusstsein der Umgebung. Das ist so. Warum? Wir kommen jetzt zum Fühlen, weil wenn wir jetzt irgendwie bezeichnen wollen, wodurch diese leise Kommunikation geschieht, auch beim Kleinkind, wodurch das Kleinkind weiß, was Mutter sagen will, dann ist das Fühlen, Erkennen des Fühlen. Also nicht Sympathie oder Antipathie, sondern Erkennen des Fühlen. Das ist fast vergessen, das Erkennen des Fühlen in unserer Zivilisation. Aber es ist die einzige Möglichkeit für archaische Gruppierungen, archaische Menschen zu überleben. Ich sage ein Beispiel, dann werden Sie verstehen, worum es geht. Als Chemiker sage ich ein chemisches Beispiel. Wenn wir einen Weidenbaum sehen, dann sagen wir, na, es ist schön. Und der Maler ist der, dem juckt es zu malen vielleicht. Wenn ein, sagen wir, ein Indianer aus dem brasilianischen Regenwald, dort gibt es keine Weiden, jetzt zu uns käme und wir würden ihm eine Weide zeigen, dann würde er auch sagen, ja, das ist schön, aber er würde noch etwas wissen, nämlich, dass in den Blättern und im Geäst dieses Baumes ein Stoff anwesend ist, das gut ist gegen Fieber, ja, und früher hat man es auch in Europa verwendet für Einkochen von Marmeladen, also ein Präservierungsstoff. Der offizielle Name ist Salicylsäure. Ja, Aspirin besteht aus dem hauptsächlich. Die wissen natürlich nicht, dass es Salicylsäure heißt und wissen auch nicht die chemische Formel, aber sie wissen, wie das wirkt. Dasselbe kann man mit sehr vielen anderen Stoffen zeigen. Also was wir Chinin nennen, das ist seit Jahrtausenden in Afrika bekannt, gegen Malaria. Und die Leistungen, ja, Bauten, riesige Bauten ohne Berechnung, ja, als Chemiker wieder Keramik und die Glasur auf der Oberfläche ist ein sehr schlaues Ding. Ja. Eine richtige Kunst, sowas heute zu machen. Ja, und die Babylonier und noch früher in China gibt es noch frühere solche Vasen. Ja, und glauben Sie ja nicht, dass sie so lange probiert haben, wie es gelungen ist. Ja. Da würde man erst ein Berg von Abfall finden, wo es nicht gelungen ist. Ja, das finden wir nie. Ich pflege zu sagen, auch die Akupunktur wurde nicht so Versuch und Irrtum gemacht, also dass man so lange probierte mit der Nadel, bis man die richtige Stelle gefunden hat, unmöglich. Ja. Der Patient hätte schon längst die Hasenschuhe angezogen, weg, bevor das geschieht. Also das kommt gar nicht, kann man nicht. Das ist, was Erkennen des Fühlen ist. Verstehen Sie? Sind Beispiele. Man konnte Metallurgie machen, ohne die Elektronenstruktur der einzelnen Metalle zu kennen, was heute für die Metallurgie die Grundlage ist. Sowas. Das ist schon eine Sache. Es spielt eine ganz große Rolle in früheren Zeiten. Heute ist das verschwunden, zugunsten des Nichtfühlens eigentlich, kann man sagen. Größtenteils ist unser Fühlen im Nichtfühlen und das ist nicht erkennen. Nicht einmal als Körperempfindung ist es erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also, ich sage ein Beispiel, haben Sie Husten oder Sie fühlen Ihre Bronchien hier, wenn Sie husten, daraus wird es Ihnen nicht klar, wie die Lunge aussieht. Verstehen Sie? Daraus wissen Sie das nicht. Also wenn jemanden, der nicht Anatomie studiert hat, man würde erklären, wie die Lunge aussieht, der würde es nicht glauben. Und erst recht nicht, wie der Magen und die Gedärme aussehen, weil da so ein kleiner Sack ist, und dann hängt noch eine 10 bis 12 Meter lange Schlange daran. Niemand würde das glauben. Und vom Bauchweh aus könnte man es nie wissen. Also dieses Sich-Empfinden oder Leiblichkeit-Empfinden ist nicht erkennend. Kopfweh können viele Menschen haben, aber daraus wird nicht klar, wie das Hirn aussieht. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Es kommt alles aus der Fleischhauer-Methode. Ja. Da schneidet man und dann guckt man, wie das aussieht. Aber nicht durch diese Autoperzeption, die so ungefähr oder größtenteils zu diesem Wendepunkt entsteht. Also das ist nicht erkennen. Und zugleich ist noch etwas nicht da, nämlich im erkennenden Fühlen, sogar im ästhetischen Fühlen, gibt es nicht Dualität. Das heißt jetzt, wenn Sie Musik hören, Musik ist kein Objekt. Ja, ich bin hier und, ja, und wo ist Musik? Schon eine Frage. Ja, wo? Ja. Wir werden Musik, sogar unsere Emotionen werden wir. Wir sagen nicht, ach, ich empfinde Ärger. Haben Sie das schon gehört? Nein, ich bin verärgert. Ja, das heißt, ich bin Ärger. Wir werden im Fühlen keine Trennung. Und weil im Erkennenden und sogar das ästhetische Fühlen der Kunst, das ist so ein bisschen erkennend, aber eigentlich nicht ganz erkennend, aber schon in dieser Richtung. Es ist nicht mich fühlen, selbst fühlen, mich fühlen, Leiblichkeit fühlen. Es fühlt schon hinaus. Verstehen Sie das? Fühlt nicht so, es fühlt so. Spezifisch, musikalisches Fühlen, malerisches Fühlen, bildhauerisches Fühlen, architektonisches Fühlen und so weiter. Das ästhetisches Fühlen. Also schon im Fühlen, auch in Emotionen, die ja nicht erkennen sind, sind wir nicht getrennt. Es ist nicht so, dass irgendwo eine Emotion ist und ich bin hier und dort ist die Emotion. Das wäre vielleicht erwünscht, aber ist nicht so. Also, wir sind überwältigt von Emotionen, größtenteils, und das heißt, wir werden das. Wir stehen nicht außerhalb der Emotion, so wie ich außerhalb jeglichen Objektes außerhalb stehe. Und das bedeutet jetzt, dass im Fühlen auch das Kleinkind nicht getrennt ist. Deswegen kann es fühlen, was Mutter, Vater und Umgebung sagen will, schon bevor es erklingt. dieses Fühlen, dieses erkennende Fühlen, das hat in uns modernen Menschen auch noch seine, ja, man könnte sagen, seine Reste. Wir fühlen nicht, ob eine Pflanze zum Beispiel giftig ist oder nicht, wenn wir sie nicht kennen. Verstehen Sie das? Das würde ein Indianer sofort wissen. Wir fühlen auch nicht, ob ein Pilz giftig ist oder nicht. Deshalb müssen wir so höllisch aufpassen, die Pilze sammeln. Ein Indianer würde das wieder fühlen. Aber wir haben Reste von erkennenden Fühlen im Denken. Im Denken nämlich, darf ich Ihnen etwas von Steiner ausnahmsweise vorlesen? Wollen Sie wissen, wo? Ist jemand interessiert? Stelle?
Ja.
Ja, also GA 59, der 28. Oktober 1909 ist der Vortrag. Ein, wie sagt man das, öffentlicher Vortrag. Logisches Denken kann zunächst nicht bewiesen werden durch logisches Denken, sondern lediglich durch das Gefühl, durch das untrügliche, in der menschlichen Seele befindliche Wahrheitsgefühl. So sieht man an diesem klassischen Beispiel, dass Logik selber das Gefühl zur Grundlage hat, dass das Gefühl die Grundlage abgibt für das Denken. Das würde man kaum glauben. Aber die Logizität des Denkens, der innere Kompass, wie wir denken, das wurzelt im Fühlen. So ist es logisch. Und wir können nichts darüber hinaus sagen, als dass wir fühlen, dass es logisch ist. Und so ist es auch mit Ihnen. Also wenn Sie einen Satz oder einen Gedankengang begegnen, im Hören oder im Lesen, dann wissen Sie, ob das logisch ist oder nicht, ohne dass Sie Logikbücher studieren müssten, die selbst nicht verständlich wären, wenn Sie schon nicht von vornherein logisch denken könnten. Ja, das, damit das ganz klar wird. Es ist eine, Logik ist eine nachschreibende Wissenschaft wie Grammatik. Verstehen Sie? Grammatik, deutsche Grammatik entsteht so, man beobachtet, wie die deutschen Menschen sprechen. Es ist nicht erst die Grammatik und dann das Sprechen, sondern umgekehrt. Ja, das ist einfach. Und man beobachtet, wie das Denken vor sich geht. Und wenn man das abstrakt beschreiben kann, dann entsteht Logik. So. Ja, das ist, muss man immer, also der Unterricht macht sehr vieles umgekehrt. Ja, man denkt, erst ist die Logik da und dann kommt das Denken. Ja, man kann Logik ohne Denken nicht da sein. Übrigens, es ist sehr klar, was Herr Steiner hier sagt. Man, auch wenn Sie etwas verstehen, woher wissen Sie das? Dass Sie es verstehen. Oder woher wissen Sie es, dass Sie nicht verstehen? Hm? Ja, Sie fühlen es unmittelbar. Es ist ein unmittelbares Gefühl, das verstehe ich und das nicht. Man kann sich dabei natürlich irren. Man denkt, man versteht und nach 2 Minuten oder nach 20 Jahren erhält sich, das war ein Missverständnis. Kann passieren, aber auch dann ist das Fühlen maßgeblich. Ja, auch in diesen Fällen. Also das ist schon Erinnern. Erinnern wurzelt auch im Fühlen. Und das kann man sehr einfach sehen, wenn Sie, es kommt schon vor, dass Sie zum Beispiel einen Namen vergessen. Es ist so, man sagt, an der Spitze der Zunge. Aber Sie können es nicht aussprechen. Ja? haben Sie schon das erlebt? Ja. Ja. Jeder hat das erlebt. Und jetzt sagen Sie jemanden, du, wie heißt dieser General, dieser englische General, der gegen Napoleon gekämpft hat? Und jetzt kommt von jemandem kommen gute Tipps. Ja? Er sagt, Washington. Ach nein. Halt. Woher wissen Sie, dass es nicht Washington ist, wenn Sie es vergessen haben? Woher wissen Sie, dass das nicht ist? Ja, man könnte das gar nicht wissen. Und dann kommen andere Namen. Und Sie weisen diese Namen zurück. Das ist es nicht, das ist es nicht. Kommt der richtige Name? Wellington. Das ist es. Ja, haben Sie es ganz vergessen? Da können Sie nicht wissen, welcher der richtige und welcher der unrichtige Name ist. Aber das ist eben die Sache, dass Sie es nicht ganz vergessen haben, sondern im Fühlen wissen Sie es haargenau, welcher der richtige Name und welcher der unrichtige ist. Deshalb können Sie die Unrichtigen zurückweisen. Es kommt nur nicht herunter bis zum Denken. Ja, das heißt vergessen. Und das geht auch weiter. Also auch wenn Sie einen Gedanken, Sie wollen, sagen wir, Sie sind in einer Diskussion, ja, und Sie wollen etwas sagen, und jetzt kommt ein anderer Ihnen vor, ein anderer spricht, und da vergessen Sie, was Sie sagen wollten. Ja, und jetzt kommt im Nachhinein kommt die Suche. Und wie suchen Sie das? Woher wissen Sie, was das war? Es wurzelt ebenso im Fühlen, deshalb können Sie es auch finden. Und deshalb können Sie auch wissen, dass es das war. Es wurde nicht völlig vergessen. Also auch Erinnern wurzelt im Fühlen, im erkennenden Fühlen nämlich. Das ist wichtig. Und so kann man sagen, ja, dass wir hier so diese Schichten, und das ist überhaupt nicht alles. Also, wenn wir sagen Wille und Fühlen und Denken, Sie haben schon beim Denken gesehen, es gibt dieses flüssige Denken, wortlos. Ja. Das richtige Denken ist nicht in Worten. Richtige Denken, das heißt, wenn wir etwas Neues denken, da haben wir meistens gar keine Worte. Ja, und also ich werde oft gefragt, weil mehrere Sprachen spreche, werde oft gefragt, in welcher Sprache denkst du? Ja, so. Die Antwort ist, wenn ich wirklich denke, in keiner. Wenn ich nicht wirklich denke, dann ist es beliebig. Ja, ist es egal. Aber wenn man wirklich denkt, das heißt, in dem Denken, das Begriffe bildet, neue Begriffe bildet, das ist dieses Denken, das neue Begriffe bildet, ist nicht begrifflich noch strukturiert, ist noch fließend. Dasselbe Phänomen habe ich auch erwähnt schon, dass Verstehen eine kontinuierliche Sache ist, deshalb können wir nicht zählen, wie viele Verständnisse wir gehabt haben, in den letzten 10 Minuten oder am Tag. Ja, kann man nicht zählen, also 25 oder sowas, geht nicht. Wir sind im Verstehen oder nicht. Und da kann man die Frage stellen, ja, wenn das so ist, ja, also dass das lebendige oder reine Denken wirklich kontinuierlich ist. Also nicht Begriff, 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 nicht Wort, 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 sondern ein Fluss, so wie wir eine Melodie wahrnehmen, auch sehr ähnlich. Woher kommt dann dieses Diskontinuierliche, dass wir von Begriff zu Begriff, also der Fußgänger denken? Ja, nicht das gleitende Bewegung, nicht die gleitende Bewegung. Woher kommt das? Und die Antwort ist ziemlich eindeutig. Es kommt aus der Sprache. Alle menschlichen Sprachen, im Gegensatz zu den sogenannten Tiersprachen, ja, jede menschliche Sprache ist diskontinuierlich, hat eine diskontinuierliche und dazu auch noch hierarchische Struktur. Diskontinuierlich Wort, 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 Wort. Ja. Daraus Begriff, Begriff, Begriff. Und hierarchisch in dem Sinne, dass der Satz übergeordnet ist im Hinblick auf das Wort. Ja. Also der Satz bestimmt, was ein Wort bedeutet. Natürlich manchmal auch nicht nur der Satz, sondern die Situation. Es gibt solche schöne, witzige Sachen, wo einer sagt, ja, in einem Schlamassel, schön sehen wir aus. Ja. Jeder versteht, er meint das Gegenteil. Ja, das ist kein Problem überhaupt. Na, uns geht es halt gut. Das kann auch das Gegenteil bezeichnen. Also sehr, Worte sind untergeordnet. Und der Satz ist untergeordnet dem Absatz, wenn es ein Buch ist. Wenn ich jetzt spreche, ja, da gibt es auch diese hierarchische Struktur. Und das ist bezeichnend für alle menschlichen Sprachen. Und weil wir größtenteils nicht originell sind, das heißt nicht etwas Neues denken, deshalb denken wir größtenteils in Begriffen und sogar nicht einmal in Begriffen, sondern in Worten. Weil, wenn wir einen Begriff bilden, dann ist erstmal die Bedeutung immer da. Auch beim Kind ist es so, wenn es die Spracherwerbphase erlebt, ist die Bedeutung da und dann benennen wir das. Oder die Sprache benennt es anstatt unser. Aber es gibt menschlich erzeugte Begriffe, das sind alle wissenschaftlichen Begriffe, ja, die sind nicht sprachgegeben. Verstehen Sie, was ich sage? Also wenn jetzt, ich sage Relativitätsgedanke, das ist, der Gedanke ist da und dann kommt ein lateinischer Ausdruck, mit dem man diesen Gedanken benennt. Verstehen Sie das? Also nicht, dass der Einstein sagt, aha, Relativität, was ist denn das? Hat nicht so gedacht, sondern in einem Tagträumen ist ihm die ganze Sache wie soll ich sagen, eingefallen. Im Tagträumen. Ja, so. Die originellen Menschen machen viel Tagträumen. Auch die originellen Kinder. Aber das liebt man nicht so sehr. Wenn die Kinder so Tagträumen, das ist immer ein Sie sollten, die Pädagogen sollten das geradezu lieb haben, wenn das Kind so träumen und nicht austreiben, diesen Hang. Im Tagträumen kommen die meisten Ideen und jetzt sogar, also als Naturwissenschaftler, kenne ich ziemlich gut die Geschichte der Naturwissenschaft. Ich kann Ihnen sagen, fast alle großen naturwissenschaftlichen Gedanken, ja, Ideen, kamen in Bildform. Nicht in abstrakten Denkform, sondern in Bildform. Man kann ja zurückblättern bei sehr vielen Forschern, die das beschreiben, dass die großen Ideen in Bildform kamen. Ja, so Quanten, dass der Quantumgedanke auch zum Beispiel Bildform. Sehr viele. Auch die ganze Relativitätstheorie. Ja, dass Zeit eine vierte Dimension ist, das alles Bild. Bild, Bild, im Tagträumen. Ist das nicht schön? Ich finde es sehr schön, dass das so ist. Also, dass man nicht ausklügelt, ein neuer Gedanke wird nie ausgeklügelt. Ja, verstehen Sie, was ich Teufel, sondern so lange denkt, bis man einen neuen Gedanken trifft, irgendwo an der Straßenecke. Ist nicht so. Sondern es blitzt herein. Meistens wird man getroffen. Man fühlt sich auch betroffen, wenn so ein größerer Gedanke hereinblitzt. Also aus dem Fühlen, ja, wir haben jetzt diese Schichten von Denken schon, also dieses fließende, wortlose, kontinuierliche. Die Sprache macht es diskontinuierlich. Ist eigentlich, man könnte sagen, ist ein Kompromiss. Die Menschheit musste diese Trennung nicht nur von der Welt sich abtrennen, das ist die Geschichte des Sündenfalls in der Bibel, sondern die Menschheit musste sich auch, wird bald zugemacht, die Menschheit musste sich auch voneinander, die Menschen voneinander trennen. Wie auch das Kleinkind das erleben muss, oder vielleicht muss man das heute schon in Vergangenheitsform sagen, musste, ja, dass es nicht teilnimmt am Bewusstsein der erwachsenen Umgebung, auch nicht im Fühlen. Die Selbstständigkeit ist da, wäre da bedroht, kann man sagen. Das ist wieder eine andere Geschichte mit diesen neuartigen Kindern. Die sind schon so individuell von Anfang an. Ich habe Ihnen erzählt, und Henning hat es sicherlich erwähnt, dass sogar die akademische Wissenschaft einsehen musste, dass das Kind schon bei der Geburt Individualität ist. Also das ist ein unerhörter Schritt. Ja, vorwärts. Eine ganz wunderbare Sache, dass das so passiert. Aber das kann nur so sein, dass diese Kinder dann, auch wenn sie noch immer die stumme Kommunikation ausüben können, passiv oder aktiv, doch nicht bedroht sind in ihrer Selbstständigkeit. Der Menschheit ging durch diese Phase, wo es nicht anders ging, die Selbstständigkeit musste, um der Selbstständigkeit willen, musste diese Trennung, Bewusstseinstrennung geschehen. So, das ist die Geschichte. Heute ist es wieder anders, es hat seine eigene Geschichte da. Ja.
Ich habe eine Frage dazu, wie lebt sich das denn aus, wenn jetzt Kinder beim Sprechen lernen, zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen?
Ja, das ist, also wenn sie das auf kindliche Weise tun, das heißt, nehmen wir die Schweiz, ja? Da ist es oft so, dass die Kinder zweisprachig, manchmal dreisprachig aufwachsen. Und das ist sehr interessant zu beobachten, was da passiert. Also sagen wir, die Mutter ist Italienerin, der Vater ist Deutsch. Ja. Das Kind lernt von der Mutter und von dem Vater sprechen. Es gibt eine Periode, wo das Kind Deutsch nur mit dem Vater sprechen kann. Nicht mit der Mutter. Und Italienisch nur mit der Mutter sprechen kann und nicht mit dem Vater. Dann kommt ein Schritt, wo das Kind jetzt nicht mehr gebunden ist an den Elternteil, in welcher Sprache das Kind spricht, sondern es kann überhaupt zweisprachig sprechen. Und dabei ist das Wunder, dass es wird nicht verwechselt, die Lautpalette. Bitte, jede Sprache hat eigene Lautpalette. Das sind in zwei Sprachen ist kein einziger Laut gemeinsam. auch die, wie sagt man, die, nicht die Vokale, sondern die
Konsonanten.
Die Konsonanten auch nicht. Bitte. Ja. Glauben Sie nicht, dass ein französisches K gleichwertig ist mit einem deutschen K? Kommt nicht in Frage. Ja. Auch im Deutschen gibt es nicht ein K, sondern eine ganze Reihe, wenn Sie es mit einem etwas feineren Ohr hören. Nur, wir werden betrogen durch diese verdammte Buchstabenschrift. Ich sage verdammt, wissen Sie warum? Sehr einfach, weil das die abstrakteste Sache ist, die es überhaupt gibt. Und in einer Sprache, wo die Schrift, wenn auch noch stilisiert, aber Bildcharakter hat, da gibt es keine Legasthenie. Also Japanisch, Chinesisch, wer weiß, wo noch es keine gibt. Ja? Also das ist eine spezifische, wie so ein Phänomen, sage ich mal, wo es die Buchstaben gibt. Was? Also ich setze fort jetzt, dann kommt eine, das Kind kann beliebig mit Menschen sprechen in beiden Sprachen, aber es kann nicht übersetzen. Es gibt diese Periode, wo das Kind zwar sprechen kann in beiden Sprachen, versteht auch beide, aber es kann nicht sagen, es kann nicht das machen, ich sage, als das, was du jetzt Deutsch gesagt hast, sag das Italienisch. Geht nicht. Und dann kommt die völlige Emanzipation, Freiheit des Denkens von der Sprache. Das ist eine der wichtigsten Sachen heute. Also zunächst denkt man in der Sprache. Man heißt Kind, Kleinkind. Mit fünf beginnt das Freiwerden des Denkens von der Sprache und dann ist die Übersetzung möglich. Stellen Sie, zum Übersetzen braucht man ein Denken, das über die Sprachen hinaus ist. Sonst kann man nicht übersetzen. Stellen Sie, versteht dann jeder das? Das ist wichtig. Ja. Also der Übersetzer muss denken können, den Sinn, die Bedeutung eines Satzes in keiner Sprache. Ja. Nicht sprachgebunden. Aus dem Deutschen heraus in das Französische hinein. Im Übergang ist der Sinn, die Bedeutung ohne Sprache da. Bewusste Übersetzer haben das schon längst bemerkt, dass es so ist. Der Name dazu ist Niemandsland. Ja, das. Also so geht das. Wenn wir jetzt die Wirkung des zweisprachigen Aufwachsens nehmen, dann muss man sagen, diese Kinder, die zweisprachig aufwachsen, die vollziehen die Emanzipation des Denkens früher, als die mit einer Sprache aufwachsen. Das ist wieder mit Vorsicht zu genießen, weil da sind die Kinder ja total individuell, wann das geschieht. Aber im Großen und Ganzen kann man das sagen und es ist auch verständlich. Was gegen die Zweisprachigkeit manchmal erwähnt wird, das ist nicht, dass das Kind so aufwächst, also dass es spricht, wie der Schnabel gewachsen ist, sondern dass man das Kind unterrichtet. So, verstehen Sie das? Das ist meistens nicht gut, auch in der Waldorfschule werden die Kinder eigentlich die zweite Sprache und die dritte, wird nur so gesprochen, wie beim Kleinen, um das Kleinkind herum spricht man. Man unterrichtet ja das Kleinkind nicht zu sprechen. Wer hat das schon getan? Man spricht um das Kind herum und einmal kommt das Kind mit, ja, spricht mit. Wird nicht unterrichtet, nicht bewusst. Also zum Beispiel, wenn die meisten Erwachsenen, wenn sie eine Fremdsprache lernen wollen, dann lernen Sie die Grammatik zuerst. Ja, bewusst. Dann ist es gut, wenn dann Sie lernen die Grammatik bewusst, aber um fließend eine Fremdsprache zu sprechen, muss die Grammatik vergessen werden. Ja, das ist das Merkwürdige. Vergessen in dem Sinne, dass es in das Fühlen heruntersinkt. Ja, ich fühle, wie man Deutsch spricht, wie man Englisch spricht, wie man Lateinisch spricht. Ja, ich denke nie nach, ich jetzt, denke nie nach, was sagt die deutsche Grammatik, umso weniger, dass ich sie überhaupt nicht kenne. Wenn Sie mich prüfen wollten, deutsche Grammatik, ich würde durchfallen. Ganz sicher. Ja, ich habe keine blasse Ahnung. Ja, und ebenso ist es mit mir im Englischen, dass ich auch fließend spreche. Ich habe keine blasse Ahnung über die englische Grammatik, weil ich das kindlich gelernt habe. Ja, auch als, na nicht als, also die, das Deutsche habe ich wirklich als Kind gelernt und das Englische so mit, von 12 ab, aber auch auf diese Weise. Ich habe ich habe eine Antipathie gegen Grammatik, deshalb habe ich das nie gelernt. Nichtsdestoweniger spreche ich einigermaßen gut. Ja, also grammatikalisch. Auch die ungarische Grammatik war mir immer verhasst. Das ist aber es gibt Menschen, die sehr begeistert sind mit der Grammatik. Also jetzt haben wir jetzt diese Sache mit dem Fühlen und mit dem Denken und mit dem Wollen, damit haben wir angefangen heute, wie das Kind erst alles als Willens, als Wille erfasst, alle Dinge, alle Menschen, alles, dann kommt die Periode des Fühlens, dann kommt die Periode, die in der akademischen Kinderpsychologie bekannt ist, das heißt animistische Phase, das ist ein schöner Ausdruck, das heißt, das Kind ist so dumm, es denkt, alles lebt. Das ist ungefähr die Interpretation. Wobei davon überhaupt nicht die Rede ist, sondern das Kind erlebt alles im Werden. Das ist die Deutung, also die eigentliche Erfahrung, wenn man das so nennen kann. Das heißt, das Kind erlebt einen Tisch im Werden. Für das Kind, wir sagen, der Tisch ist da. Der Felsen ist da. Für das Kind in dieser sogenannten animistischen Phase der Entwicklung ist der Tisch im Werden, im ständigen Werden, und ebenso ist der Felsen im ständigen Werden. Das ist für uns schwer, wir werden aber dieser Sache begegnen. Ich nehme an, sehr bald, in den nächsten Minuten, wenn ich schildern versuche, wie eine Konzentrationsübung vor sich geht. Und natürlich muss ich dazu sagen, dass jetzt in archaischen Sprachen gibt es eine Spur, dass dass Menschen, die in diesen archaischen Sprachen leben, die auch die Welt, die Dinge, nicht als es ist hier so erleben, sondern im Werden. Und das zeigt sich daran, dass es bekannt ist in der vergleichenden Linguistik. Jemand hat hier mein linguistisches Buch, wo sind Sie? Ja, also da steht das alles drin, was ich jetzt sage. dass es gibt einen Quotienten, den man sehr liebt in der Linguistik. Das ist der Quotient Zeitwörter, also Verbe durch Hauptwörter. Ja. Vergleichen. Also in den europäischen Sprachen ist es ungefähr 1,8 oder 2. Also zweimal so viel Zeitwörter als Hauptwörter. Ja. Jetzt haben wir Sprachen, also Indianersprachen zum Beispiel, amerikanische Indianersprachen, da geht dieser Quotient hinauf. 20, 40, 50, 60, 80, 80 mal so viel Zeitwörter, Prozess geschehen, als Hauptwörter. Dazu muss man natürlich noch viel wissen, weil auch die Hauptwörter sind nicht gleich. Es gibt Sprachen, zum Beispiel die ungarische Sprache, wo die Hauptwörter absolut prozesshaftig sind. Ja. Während im Deutschen sind sie wie Blöcke. Ja. Ein Hauptwort ist so. Das muss man ganz anders Deutsch richtig schreiben können als Ungarisch. Ich musste das lernen. Aber jetzt gibt es dann meine Lieblingssprache. Lieblings-Indianersprache, das sind die Nootkas. Das ist, Sie wissen, wo Vancouver ist, ungefähr. Neben Vancouver ist eine riesige Insel. Und auf dieser Insel lebt bis heute ein Indianerstamm, das sind die Nootkas. Die haben nur Zeitwörter. Kein Hauptwort, kein Adjektiv, kein Adverb. Nichts, alles ist geschehen. Ja, also das ist die par excellence imaginative Sprache, wo alles geschieht. Und für uns, die wissen das nicht, dass sie nur Zeitwörter haben. Denken Sie das. Wir, wenn wir diese Sprache studieren, also vergleichende Sprachwissenschaft, wir kommen darauf, die haben nur Zeitwörter.
Wie hört sich das an?
Also wenn ich das auf Deutsch sage, ich spreche nicht Nootka, glauben Sie das ja nicht, dann würde das zum Beispiel so ein Satz, dieser Raum, ist fünfeckig, ja? Das würde in Nootka heißen, dieser ist auch ein Verb. Also es diesert, raumt, fünfeckigt, ungefähr. So, ja, so wird das. In ungefähr, also das, da geschieht alles. Aus der griechischen Antike haben wir so ein Wort, Kantarei, alles fließt. Das zielt auf diesen Bewusstseinszustand, wo alles wird. Nichts ist, alles wird, alles fließt. Es ist kein statischer Begriff da, kein Wort, das statisch ist. Das ist deshalb imponieren mir die Nootka-Indianer, die sprechen bis heute diese. Ich könnte sie imaginative Sprache nennen, wenn wir so ein Wort suchen dafür. Alles ist im Werden. Und in der animistischen Phase erlebt das Kleinkind so die Welt. Ja, alles wird. Nichts ist, alles wird. Das. Wir kommen zur Aufmerksamkeitsübung Nummer 2 sind die ersten Auflösungsübungen, auch Gewohnheitsauflösungsübungen. Und die zweite Art ist eben Konzentriertheit in jeder Hinsicht. Und hier muss man gut ausholen, damit man steht. Also bei Steiner wird diese Übung ein bisschen anders beschrieben, als ich das tue. Eigentlich habe ich das von einem italienischen großen Anthroposophen, Massimo Scaligero heißt er, ist gestorben in 81 und ich glaube 5 oder 6 Bücher sind deutsch, weil mein Freund Georg Friedrich Schulz habe ich so lange, ja, wie sagt man das, bearbeitet, bis er das gemacht hat. Und dann hat er nach dem ersten Buch hat er schon seine Freude gehabt daran. Und bei Steiner heißt das Gedankenkontrolle und besteht in seiner Beschreibung diese Übung so, dass man sich einen einfachen, menschengemachten Gegenstand nimmt, also denkt. Sein Lieblingsgegenstand war Stecknadel. Ja, man nimmt die Stecknadel und man schaut sie nicht an, aber man denkt um die Stecknadel herum. Und das kann man. Also man kann beschreiben, wie sie aussieht. Bei Steiner ist es so, dass man nachschauen kann, wie man das macht. Ich habe das ein bisschen abgewandelt. Man kann die Idee der Stecknadel bis zur Idee gelangen. Das heißt, der Erfinder der Stecknadel, der hatte ja nicht eine Stecknadel gesehen. Verständlich. Auch nicht gedacht, jetzt werde ich mal die Stecknadel erfinden. Eine Erfindung wird nie so gemacht, sondern es fiel ihm ein. So, wie gesagt. Und was ihm einfiel, das war die Idee. Eigentlich die Funktion, wie die Stecknadel funktioniert. Bis heute. Und man kann dann sich auf diese Funktion konzentrieren, ohne Bild, ohne Worte, wie es auch dem Kleinkind einmal aufgeht, was heißt Stecknadel. Es geht nicht die Gestalt auf, sondern die Funktion. Ist das verständlich? Ja. Es gibt ungeheuer viele Arten von Tische. Jetzt benutze ich diesen Tisch als Bank, zum Beispiel. Jetzt ist die Bank. Funktionsmäßig ist die Idee. Ja. Wenn ein Kind einmal versteht, was ein Tisch ist, dann erkennt es alle Tische, unabhängig davon, ob sie groß, klein, rund, viereckig, dreieckig, fünfeckig, wahrscheinlich gibt es sechseckige Tische, egal. Wie viele Beine sie haben, auch egal. Ja? Also der Funktion nach geht das. Nun, ich muss Ihnen etwas sagen, was viele Menschen nicht gern hören. Seitdem Steiner diese Übung gegeben hat, sind fast 100 Jahre vergangen. Denken Sie sich jetzt 100 Jahre vorangehend. Das heißt, wie erlangt man dieses Buch, wenn ich mich nicht irre, entstand in 1912. 100 Jahre vorher Napoleon in Russland. Ja. Denken Sie, dass ein Steiner auch damals dieselbe Übungen gegeben hätte? Denken Sie das? Können Sie sich das vorstellen, so in der napoleonischen Zeit würde er haargenau dieselbe Übungen vorschlagen. Ich kann das mir nicht vorstellen. Ja, das ist völlig unwahrscheinlich. Und in den letzten 100 Jahren oder 90 Jahren hat sich die Menschheit noch viel schneller verändert als von 1812 bis 1912. Bekanntlich. Deswegen. Das sieht man auch. Die ernsthafte Warnung die Steiner ausspricht für diejenigen, die so eine Schulung angehen, damals, ist der, so wörtlich, der Geheimschüler. Erste Pflicht des Geheimschülers ist, seine Scheu vor dem abstrakten Denken zu überwinden. Haben Sie diese Scheu? Heutige Menschheit ist verliebt in das abstrakte Denken. Einfach verliebt. Ja? Wir denken so abstrakt wie nur. Auch wenn wir vor dem Fernseher sitzen, glauben Sie nicht, dass das etwas anderes ist als abstraktes Denken? Total. Der legte so, wenn man so alte theosophischen Schriften studiert, dann hat man den Eindruck, diese Leute, die sind nicht auf der Erde ganz heruntergekommen, sie schwebten so 80 Zentimeter über dem Boden. Und für diese Menschen ist diese Warnung sehr am Platz. Also versucht mal folgerichtig zu denken über die Stecknadel und nicht abschweifen. Das, ja, erstklassige Übung für Menschen, die nicht ganz auf dem Boden sind. Aber heute ist die Sache völlig anders. Erstens haben wir das abstrakte Denken so lieb gewonnen, dass wir nicht mehr auskommen ohne abstraktes Denken. Also wenn Sie vor dem Computer sitzen, abstraktes Denken bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist es. Und deswegen ist der Vorschlag von Scaligero und auch von mir, nicht denken, sondern vorstellen. Bild. Stelle dir die Stecknadel vor. Und womöglich, wenn du nicht gut denken kannst, mach die Denkübung damit bis zur Idee. Aber wenn du schon gut abstrakt denken kannst, dann stelle dir das Bild vor. Weil es ist ja die Aufgabe oder die Zielsetzung, durch das Wort, von dem Wort denken wegzukommen, eigentlich. In das flüssige Denken zu kommen oder in das erkennende Fühlen zu kommen, ganz besonders. Und das geht nicht, wenn ich jetzt Wort denke oder begrifflich denke über die Stecknadel. Dann bleibe ich im Denken. Der einzige Ausweg ist die Idee. Das ist ziemlich schwierig. Wenn ich ein Bild habe, ein Bild ist immer, es gibt so eine Wechselstube irgendwo, wo man Bild für Fühlen auswechseln kann. Jedes Bild ist fühlbar, jede Form ist fühlbar, jede Linie ist fühlbar, jede Farbe ist fühlbar, jeder Glanz ist fühlbar, wenn Sie jetzt bei Stecknadel bleiben. Ja. Daraus besteht sie. Und deswegen kann man diese Übung heute auch so beginnen, dass man sich einen einfachen, menschengemachten Gegenstand vorstellt. Nicht denkt, vorstellt. Und dabei bleibt. Ist das verständlich, bitte? Beides ist absolut am Platz. Man muss wählen, also das heißt individuell entscheiden, welche Übung man macht. Ich würde sagen, probier mal mit dem Denken und wenn das gut geht, dann mach es mit dem Bild. Was sicherlich nicht so gut geht beim heutigen Menschen, weil es im Fühlen einmünden kann. So, das ist jetzt nur die Einführung.
Entschuldigung?
Ja.
Und was hat es für einen Sinn? Was hat dieses Bild sich vorzustellen, wofür das hin?
Ja, damit man die Aufmerksamkeit auf ein einziges Thema sammelt. Die sonst zerstreute Aufmerksamkeit auf ein einziges Thema sammelt, ja, und dort hat, dann kann die Aufmerksamkeit sich durch diese Übung so intensivieren, dass sie das Thema loslassen kann und doch besteht als jetzt, als leere Aufmerksamkeit. Sehen Sie? So, das Ganze ist, ja, wie soll ich sagen, ungeheuer. Die ganze Übung ist ungeheuer, ob wir jetzt mit dem Denken oder mit dem Bild es machen, ist gleich diesbezüglich. Ungeheuer, ich würde sagen, zielbewusst. Wir sammeln unsere ganze, sonst in 10 Milliarden Dingen zerstreute Aufmerksamkeit auf ein Thema ein. Ja, alle Aufmerksamkeit geht auf dieses Thema und dadurch intensiviert sich die Aufmerksamkeit. Was in den einzelnen Schritten passiert, werde ich gleich auf die Tafel bringen. Aber das Ziel ist, wenn jetzt alle Aufmerksamkeit auf meine Türklinke Vorstellung nicht schauen, gerichtet ist, dann wird diese Aufmerksamkeit mit Übungen, mit der Übung so intensiv, dass sie selbst bestehen kann, auch ohne, sie kann loslassen, das Thema. Doch bestehen kann und in diesem Augenblick nimmt sie sich wahr. Erlebt sie sich selbst und wird zum Selbst. Das kann man aber auch ein bisschen detaillierter beschreiben und das werde ich jetzt probieren. Sehen Sie diese Tafel und darauf? Also, wenn wir ja ich mache jetzt eine Skizze. Die technologischen Einzelheiten, wie man die Verspannung vermeidet, das kommt dann später, ich glaube morgen. Ja? Also nur das Prinzip versuche ich zu beleuchten jetzt. Also wenn man sich ein Bild vorstellt, dann ist nur das Bild bewusst. Und was bewusst ist, das zeichne ich mit dieser Farbe. Wenn ich dieses Bild halten will in meinem Bewusstsein, dann muss ich einen Aufmerksamkeitsstrom haben, der dieses Bild andauernd bildet. Ja. Es ist nicht eine Fotografie, die ich irgendwie im Bewusstsein einhänge und dann schaue, sondern das Bild selber ist Produkt der Aufmerksamkeit, ja, der vorstellenden Aufmerksamkeit. Und ich habe hier einen Strom. Ich zeichne das mit Weiß, weil dieser Strom ist zunächst nicht bewusst. Ja. Das Bild wird bewusst. Wir haben ja das mehrfach besprochen. Die Aufmerksamkeit selbst ist überbewusst. Das Produkt, ja, das Objekt, auch das vorgestellte Objekt wird bewusst. Ist das verständlich? Ja. So. Wenn ich jetzt diese Übung fleißig mache, mit dem sanften Willen, wie man die Verspannung oder den harten Willen vermeidet. Dazu gibt es kleine Tricks, aber das kommt in der Technologie. Dann wird diese Aufmerksamkeit intensiver auf Kosten der Assoziationen. Die Assoziationen erwähnen. Und wenn jetzt die Aufmerksamkeit viel intensiver wird, als sie zunächst am Anfang unserer Übungskarriere ist, dann beginne ich hier unten zu erfahren, wie die Aufmerksamkeit in das Bild strömt, wie sie das Bild hervorbringt. es wird nicht nur das Bild bewusst, sondern das Bild im Entstehen bewusst. Dazu muss die Aufmerksamkeit sehr intensiv werden, dass wir das bemerken. Aber wir können es bemerken und in diesem Augenblick geschehen mehrere Dinge zugleich. Erstens, wir erleben das Bild im Werden. Das heißt, wir erfahren, wie das Kind erlebt in dieser sogenannten animistischen Phase, dass alles im Werden ist, die Welt im Werden ist, die Dinge im Werden sind. Das erleben wir hier konkret. Und das bedeutet, dass wir eine Erfahrung haben von dem, wie das Kind in dieser Phase die Welt, die Dinge erlebt. Nicht nur wissen wir, ja, auf abstrakte Weise, wie das Kind erlebt, sondern wir haben eine Erfahrung. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich höre, dass sie zum Beispiel, dass sie sehr traurig sind, oder ich erlebe diese Traurigkeit auch. Ja, das ist, ja, man könnte sagen, Himmel und Erde, oder sogar mehr, ob ich das weiß oder erlebe. Verstehen Sie das? Also zu wissen, wie das Kind erlebt, ist auch deswegen, weil unsere modernen Kinder diese Erfahrung, dass die Dinge im Werden sind, noch viel später auch erleben, und das hindert sie an der Orientierung in unserer Welt, wo alles schön statisch ist. Bedenken Sie das. Also das ist schon eine ungeheuer schwierig für diese Kinder, sich hineinzufinden in unsere Realität. Unsere Realität, alles ist schön statisch. Die Dinge sind, ist eine Ist-Welt, nicht eine werdende Welt, wie diese Kinder es erleben. Das ist schon ein großer Unterschied. Es gibt noch viele andere. Also hier beginnt eigentlich das Abenteuer, weil nicht nur, dass wir die Welt im Werden erleben, sondern sie haben im Morgengebet versucht, das zu werden, was sie anschauen. Ist das verständlich? Ja? Also dort sein, haben wir das genannt. Nun, wenn das geschieht, also dass das Bild im Werden erlebt wird, dann hat man dieselbe Erfahrung, wir sind dort, auch im Vorstellen. Wir werden das werdende Bild. Ja? Unsere Aufmerksamkeit wird das werdende Bild, und das heißt, wir werden das werdende Bild. Wir ziehen die Aufmerksamkeit aus dem Nichtempfinden heraus, ja? Und schenken es dem Bild. Wir gießen diese Aufmerksamkeit in das Bild, und weil wir die Aufmerksamkeit sind, erleben wir uns im Bild, am Bild, wie Sie wollen, dort. Ja, was wir so genannt haben, heute Morgen, dort. Das ist die andere Sache, die geschieht. Und man könnte sagen, ungefähr so wie im Theater. Wir identifizieren uns mit der Handlung. Nur, dass die Stecknadel oder jegliche anderes Ding ist nicht so attraktiv wie im Theater die Handlung, aber deswegen ist es Sport. Also wir bekommen Aufmerksamkeitsmuskel, wenn wir sowas machen. Also das ist auch das Ziel. Wenn Sie jetzt hier, je intensiver die Aufmerksamkeit wird, desto eher vor dem Bild wird sie bewusst, sich selber, ihr selber bewusst. Und hier irgendwo passiert dann diese fundamentale Erfahrung, das Selbst wird, ja, das Selbst erwacht. Die Aufmerksamkeit erfährt sich, weil hier, hier ist sie noch nicht Bild. Verstehen Sie das? Hier ist sie noch leer. Leer, formfrei. Nicht Bildform hat sie, ist formfrei. Und da kann sich diese Aufmerksamkeit erleben. Das ist unsere Eintrittskarte in die geistige Welt. Ja. Man könnte sagen, die erste. Steiner beschreibt das auch als erstes geistige Erlebnis, die wir haben können. Es bildet sich da ein Selbst, das jetzt ein geistiges Selbst ist. Geistiges, nicht seelisches Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ohne Objekt, ja, da ist kein Objekt. Das heißt geistiges Selbstbewusstsein. Und von da ab, ja, könnte man sagen, man nennt das auch Ich Bin-Erlebnis. So. Das ist ziemlich die Heilung. Nämlich die Heilung von der allgemeinen Erkrankung, in der wir leben. Das nehmen wir natürlich nicht wahr, weil in einer Welt, wo jeder Schnupfen hat und niest, ist das nicht auffällig. Ja, also da, wenn jemand kommt und nicht niest, dem muss man vielleicht sogar impfen, damit er auch niest. So ist es mit der allgemeinen Bewusstseinserkrankung, in der wir leben. Ich werde Ihnen morgen, heute haben wir schon nicht mehr Zeit dazu, aber ich werde Ihnen einige Beispiele der Bewusstseinserkrankung zeigen. Wir werden uns auch wiedererkennen in dieser Bewusstseinserkrankung. Das ist, wird hier geheilt. Ja. Zum Beispiel, dass wir, um sicher zu sein, dass wir existieren, brauchen wir immer ein Also. Das Edelste, ich denke, also bin ich. Was natürlich zweifelhaft ist, weil realistisch würde das heißen, ich habe gedacht, also war ich. So, weil man das Denken eben nicht leicht erlebt im Prozess, das Denken, ja, sondern das Gedachte. Aber es gibt viel weniger edle Begründungen, nämlich ich bin aggressiv, also bin ich. Ja, das kommt auch vor. Deshalb sind wir auch aggressiv. Oder ich bin beleidigt. Das ist sehr beliebt. Beleidigung ist immer übertrieben. Auch der Ärger. Alle diese Emotionen, die übertreiben wir. Ich brauche das nicht Ihnen erklären. Sie alle wissen das. Dass wir aus einem Floh einen Elefanten machen können, wenn wir eben verärgert werden wollen. Und das, wir genießen auch unangenehmen Emotionen, auch das noch. Ja? So. Familienszene, denken Sie noch dran, was alles ein Riesenkrach werden kann, wo es am Anfang leicht geschlichtet werden könnte, aber dann bleibt der Genuss weg. Dieser Genuss. Also das hört auf. Nämlich es hört auf, weil wir unmittelbar dieses Ich Bin als Realität erleben. Wir brauchen nicht hier Alsos. Verstehen Sie? Brauchen wir nicht. Wir erleben unmittelbar Ich Bin. Sonst im Alltagsbewusstsein, weil es ein Vergangenheitsbewusstsein ist, sowieso, das haben Sie Vormittag vielleicht gesehen, deshalb können wir dieses Ich Bin, das ist jetzt, können wir gar nicht direkt erfahren. Deshalb brauchen wir immer Alsos. Ja? Also ich bin aufgeregt, also bin ich. Und deshalb genießen wir die Aufregung auch. Oder ich bin verärgert, also bin ich und so weiter. Das ist da, das hört auf. Und anstatt dieses Mich-Fühlen, das sehr nahe der Egoität ist, müssen wir auch noch vielleicht erwähnen, wie das zusammenhängt, haben wir jetzt mehr und mehr ein Fühlen, das erkennend ist. Weil, wenn wir hier hochkriechen, an dieser an diesem Seil, da, also da geht es, hier haben wir Denken und Vorstellen zunächst, aber das geht kontinuierlich über in das erkennende Fühlen und dann in das erkennende Wollen und dann noch weiter. Ja. Es ist kontinuierlich, es ist nicht so, dass da Etagen sind, aber wir benennen das nach Etagen. Wir sagen also, hier erlebe ich das flüssige Denken, Vorstellen, erlebt sich. Und wenn das aufblitzt, dann heißt es Selbstbewusstsein, Seele. Und wenn es eine Dauer hat, sagen wir eine halbe Sekunde, schon lang, dann heißt es Geist selbst. Und wenn sich die fühlende Aufmerksamkeit erlebt, das ist irgendwo höher, dann hat es einen anderen Namen. Das heißt, heißt das auf Deutsch? Lebensgeist. Ja? Lebensgeist. Ja, Lebensgeist. Und wenn die willensartige Aufmerksamkeit sich erregt, dann heißt es Geistmensch. Aber glauben Sie nicht, dass dazwischen nichts ist. Es ist ein kontinuierlicher Übergang. Wir brauchen immer Sprossen, ja, oder Etagen, weil wir über die Kontinuität einfach nicht reden können. Ja. Wir sind gewohnt, diskontinuierlich zu denken und deshalb brauchen wir Etagen. Ja, die Weltstruktur ist auch in Etagen, so meistens in jeder spirituellen Tradition. Unterer Devaham, oberer Devaham und so weiter. Wie es mit der Zwiebel ist, erzähle ich morgen. Lassen Sie mich nicht vergessen, die Zwiebel. Sie wissen, worüber ich spreche. Ja, ich erinnere mich. Also, bis morgen. Danke.
Vielen Dank.
Hat 6
Papa.